RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 28. September 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Sri Unun, Setiorini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Indonesischer Verkehrsminister diskutierte über Infrastrukturprojekte mit vier Ländern. Südkorea interessiert sich für den Bau der Eisenbahnschiene in Süd-Sulawesi. Industrieminister Hartarto, der Hafen Patimban soll den Kraftfahrzeugexport steigern. Die BNPT veröffentlicht ein weißes Buch über Kartierung der Risiken, der Strafaktionen, der Finanzierung der mit der IS-Gruppe verbundenen Terroristen. Indonesien benötigt 10.000 Experten im Bereich der Cybersicherheit. Und nun zu den Einzelheiten. Indonesien benötigt 10.000 Experten im Bereich der Cybersicherheit. Das Ministerium für Bildung und Kultur benannt 150 immaterielle Kulturerben. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi hat ein bilaterales Treffen mit vier Teilnehmerländern, nämlich Südkorea, Singapur, Ungarn und China, während des vierten Treffens der asiatisch-europäischen Verkehrsminister abgehalten. Dieses Treffen fand vom 26. bis zum 28. September in den Pasar Bali statt. Dabei erörterten sie die Zusammenarbeit in Infrastrukturprojekten in Indonesien. Am 28. September sagte Budi Karya Sumadi, dass er beim Treffen mit diesen vier Ländern einige Infrastrukturprojekte vorgestellt habe. Sie begrüßten diese Projekte. Beispielsweise wurde die Delegation aus Singapur Indonesien in der Organisation des Internationalen Zivilflugorganisation ICAO und der Internationalen Maritimen Organisation IMO unterstützen. Der Minister fuhr, dass China über den Flughafen Kuala Namu und den Hafen Kuala Tanjung diskutiert habe. Die südkoreanische Regierung interessiert sich dafür, im Bau der Eisenbahnschiene in Süd-Sulawesi zu investieren. Das sagte der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi am 27. September in den Pasar Bali nach dem bilateralen Treffen mit der südkoreanischen Delegation während des Treffens der asiatisch-europäischen Verkehrsminister. Dem Minister zufolge gebe es mindestens vier Projekte dafür, sich Südkorea interessiere. Sie seien die Eisenbahnschiene in Süd-Sulawesi, der Flughafen Kuala Namu, der Hafen Kuala Tanjung und der Hafen Kijing. budi karya main dah zut Korea aino kompetens imo dir aisen manzine habe den es detailit zai uns habe Indonesian konkurrenzfähigen Preis angeboten. Der Minister Fufot, dass Indonesien und Südkorea einen Anfangsvertrag über den Bau der Infrastrukturen des Transportes gemacht hätten. Dieser Vertrag werde in 2 oder 3 kommenden Monaten bestätigt werden. Der Hafen Patimban in Subang, West Java, könne den Export der Kraftfahrzeugindustrie in Höhe von 30% erhöhen, sagte der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto am 27. September dieses Jahres bei einer Pressekonferenz in Jakarta. Der Minister Fufot, er respektiere die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan im Bau des Hafens Patimban. Die Industrien würden sich entwickeln, wenn der Bau des Hafens für Kraftfahrzeugindustrie bald realisiert werde. Das Industrieministerium fordere die Beschleunigung des Baus des Hafens Patimban, sagte Erlangga Hartarto weiter. Dem Minister zufolge werde dieser Hafen die Kosten vermindern und den Zugang der Logistik für Manufakturen vor allem im Industriegebiet von West Java erleichtern. Die Nationale Behörde für die Terrorismusbekämpfung, BNPT, hat ein weißes Buch über die Risiken von Strafaktionen, die sie aus der Finanzierung des Terrorismus der IS-Gruppe in Verbindung mit dem einheimischen Terroristennetz ergeben, veröffentlicht. Der BNPT-Leiter, Polizeigeneralkommissar Suhardi Alius, sagte am 27. September in Jakarta, dass die BNPT-Bezirke und Städte dazu bereise. Ihm zufolge sei es nicht leicht, die Lieferung der Finanzierung der Terroristen und deren Waffen aufzuspüren. Die Quelle des Fonds könne unter anderem von vereinzelten Personen und aus Stiftungen kommen. Die BNPT arbeite mit dem Zentrum für Meldung und Analysen der Finanztransaktionen zusammen, um die Finanzierungsströme bis zur niedrigsten Summen aufzugreifen. Die Behörde kooperiere auch mit dem Staatsgeheimdienst und der Sondereinheit AH der indonesischen Polizei. Indonesien benutzt 10.000 Experten im Bereich der Cybersicherheit, um den angestiegenen internationalen Cyberangriffen zuvorzukommen, meinte der Leiter der Behörde für Bildung und Fortbildung des indonesischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Hartins Asrin, bei seiner Rede am 27. September in Denpasar, Bali, im Ausschuss des Nationalen Hacker-Wettbewerbes Cyber Jawara 2017 vom 27. bis zum 29. September. Asrin Fufot, für die Cybersicherheit müsse man die vorhandenen Arbeitskräfte aufstocken. In diesem Zusammenhang sagte der Leiter des Indonesia Security Incident Response Teams der Internetinfrastruktur, Dr. Rudi Lumanto, die Experten of the World vermuten, dass man 1 Million Experten brauche, um den Angriffen und den kriminellen Aktivitäten entgegenzutreten. Das indonesische Ministerium für Bildung und Kultur hat in diesem Jahr 150 immaterielle Kulturerben benannt. Die Benennung dieser Kulturerben dient dazu, immaterielle Kulturerben in Indonesien zu schützen. 150 Kulturerben umfassen 5 Domänen, die mit der UNESCO-Konvention 2003 über die Sicherung des immateriellen Kulturerbes übereinstimmen. Sie sind Traditionen, menschliche Ausdrücke, Verführungskünste, gemeinschaftliche Sittenbräuche, Wissen und Verhaltensgewohnheiten in Bezug auf das Universum und traditionelle Handwerke. Der Generaldirektor für Kultur des Indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur, Herman Farid, sagte am 27. September in Jakarta, dass die Benennung dieser 150 immateriellen Kulturerben mit dem Gesetz Nummer 5 von 2017 über Entwicklung der Kultur verbunden sei. Diese 150 Kulturerben sollten dann entwickelt werden.
Soal penetapan BBTB, warisan budaya tak benda ini jelas berkaitan dengan perlindungan.
Die Benennung der immateriellen Kulturerben ist deutlich mit dem Zut verbunden. Wenn man das Gesetz Nummer 5 von 2017 liest, wird der Zut wirklich bestimmt. Warum ist diese Benennung mit dem Zut verbunden? Da man eher bestimmen soll, was geschützt werden soll. Die Regionalregierungen sind darauf stolz. Hilman Farid fuhrt, man solle immaterielle Kulturerben in der Ausbildung weit vorstellen, um diese Kulturerben zu entwickeln und fördern. Inzwischen sagte der Leiter des Teams der Experten für immaterielle Kulturerben Indonesiens 2017, Pudentia MPSS, die Benennung der 150 immateriellen Kulturerben zeige, dass Indonesien viele Kulturerben habe. Bis 2017 habe Indonesien 594 immaterielle Kulturerben. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.885,51 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 13.733,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.304 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 83%. Das waren die Nachrichten des Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, unser Kommentar hat heute zum Thema Erfüllen den Nahrungsbedarf. Die indonesische Regierung bereitet zurzeit die Regionen um die Stadt Jakarta vor, um die Stutzregionen zu werden, die Nahrung für Jakarta versorgen werden. Der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Landwirtschaftsministeriums, Muhammad Shakir, brachte gestern zum Ausdruck, dass die Regierung dazu die Hilfeleistungen für Bezirken in der Provinz Banten, einigen Bezirken in der Provinz West Java und in der Provinz Lampung auf Sumatra gegeben habe. Die Regierung stellt die Landwirtschaftsmaschinen und Samen zur Verfügung und eröffnet den Landwirtemarkt für die Industrien, um die Maisproduktion zu fördern. Außerdem arbeitet das Landwirtschaftsministerium dazu mit anderen Ministerien wie mit dem Umwelt- und Forstwirtschaftsministerium zusammen, um die Ackerboden zu versorgen. Der Zusammenarbeit nach darf das Landwirtschaftsministerium die Felder, die der stadteigenen Firma Indonesiens im Forstwirtschaftsbereich Perhutani gehören, bebauen. Alle Seiten in Indonesien und die der ganzen Welt haben das Interesse, die der stadteigenen Firma Indonesiens im Forstwirtschaftsbereich Perhutani gehören, gebauen. Alle Seiten in Indonesien und in der ganzen Welt haben das Interesse, die Landwirtschaftsproduktion zu steigern, um den Nahrungsbedarf zu erfüllen. In der Ära der tausendjährigen Generation erlebt die indonesische Landwirtschaft einen Rückgang, da die neue Generation für andere Bereiche sind interessiert. Der hohe Nahrungspreis auf dem Binnenmarkt, vor allem vor dem religiösen Feiertagen, zeigt, dass das Angebot weniger als die Nachfrage ist. Die indonesische Regierung sollte deshalb große Aufmerksamkeit auf den Landwirtschaftsbereich wieder senken. Die Experten und die Laien stimmen darin überein, dass die Nahrungsversorgung Eines der großen Probleme ist, dass inmitten der von Jahr zu Jahr wachsenden hohen Bevölkerungszahl in der Welt passiert. Mit 260 Millionen Menschen braucht Indonesien natürlich große Nahrungsversorgung. Indonesien versucht jetzt durch das Nahrungsselbstversorgungsprogramm die Selbstständigkeit zu erreichen. In den 80er Jahren konnte Indonesien die Reisselbstversorgung erreichen. Jetzt wird das Indonesien vor Schwierigkeiten stehen, um dieses Ziel zu erreichen. Es sind unter anderem, wie soll man das Bild der Fischer und der Landwirten als einen vielversprechenden Beruf verbessern? Und was soll man tun, damit die Nahrungsselbstversorgung einen gemeinsamen Erfolg werden kann? Wenn die Regierung den Bedarf ihrer Bürger an Nahrung nicht erfüllen kann, wird dies weitere Fragen im Inland hervorrufen. Die Nahrungsfrage kann sogar einen internationalen Konflikt verursachen. Jedes Land in der Welt muss deshalb dem Nahrungsprogramm den Vorrang geben. Außerdem muss ein Land dazu beitragen, den Weltnahrungsbedarf zu erfüllen. Dazu kann ein Land ein anderem Land technische Hilfe geben. Es ist sehr zu hoffen, dass man den Nahrungsmangel in der ganzen Welt früher bewältigen kann. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 28. September 1928. Alexander Fleming entdeckte Antibakterikum Penicillin. Alexander Fleming wurde 1881 auf dem Bauernhof Lochfield geboren. Er studierte ab 1902 Medizin an der St. Mary Hospital Medical School in Paddington. 1906 schloss er sein Studium ab, blieb aber weiterhin am Institut. Ab 1921 war er stellvertretender Leiter und ab 1946 Direktor des Instituts, das 1948 in Wright Fleming Institute umbenannt wurde. Von 1928 bis 1948 hatte er an der Londoner Universität den Lehrstuhl für Bakteriologie inne. Er bemerkte zufällig am 28. September 1928 im Labor in eine seiner Staphylokokkenkulturen hineingeratene Schimmelpilze der Gattung Penicillium, die eine wachstumshemmende Wirkung auf Bakterien hatten. Weitere Untersuchungen führten später zum Antibiotikum Penicillin. Für seine Entdeckung wurde Fleming vielfach geehrt. 1944 wurde er geadelt und 1945 bekam er zusammen mit Howard Walter Florey und Ernst Boris Chain, die seine Untersuchungen weitergeführt hatten, für die Entdeckung des Penicillins und seiner heilenden Wirkung bei verschiedenen Infektionskrankheiten den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Alexander Fleming starb am 11. März 1945 in London an einem Herzinfarkt und wurde in der Londoner St. Paul Kathedral begraben. Willkommen zum 28. September 1945, dem indonesischen Bahntag. Nach der Unabhängigkeitserklärung am 17. August 1945 eroberten die Angestellten der indonesischen Bahngesellschaft unter dem Namen Angkatan Muda Kereta Api, AMKA, die Bahngesellschaft von der japanischen Kolonialherden. Am 28. September 1945 Ismail und einige Angestellten eine Erklärung, dass die indonesische Bahn das Eigentum der indonesischen Nation ist und Japan kein Recht auf die indonesische Bahn mehr hat. Bisher wird 28. September als der indonesische Bahntag gefeiert. Seit der Verstaatlichung hieß der Betrieb von 1946 verschiedentlich. Jetzt heißt er PT Kereta Api Indonesia. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 28. September 1995, der Unterzeichnung des Interimsabkommens über das Westjordanland und den Gaza-Streifen. Es wurde zum ersten Mal am 24. September 1995 in Taba auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten unterzeichnet. Die Unterzeichner Israel und die PLO unterzeichneten es ein zweites Mal vor der Weltöffentlichkeit am 28. September in Washington, D.C. Bei der Zeremonie waren neben dem israelischen Ministerpräsident Yitzhak Rabin und dem Vorsitzenden der PLO Yasser Arafat auch der Präsident der Vereinigten Staaten Bill Clinton und andere Zeugen aus Russland, Ägypten, Jordanien, Norwegen sowie der Europäischen Union anwesend. Das Abkommen sollte Teil eines umfassenden Friedensprozesses sein auf der Grundlage des Gaza-Jericho-Abkommen, das offiziell am 13. September 1993 von Israel und der PLO durch Rabin und Arafat in Washington unterzeichnet wurde. Das Interimabkommen von 1995 wurde die Basis auf die Frequenz Referenzquelle für nachfolgende Verhandlungen und Abkommen wie das Hebron-Protokoll und das Y-Abkommen, auch die Roadmap Nahost-Konflikt 2002 basiert auf ihm. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Inblickpunkt behandelt heute das Thema Indonesien hat ein großes Potenzial, das größte digitale Wirtschaftsland in Südostasien zu werden, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien hat ein großes Potenzial bei der Entwicklung der digitalen Wirtschaft. Von der gesamten Bevölkerungszahl von 250 Millionen Einwohnern ist etwa 93,4 Millionen Einwohner die Internetbenutzer. Die nationalen Unternehmer, vor allem im klein- und mittelständischen Industriesektor, sollen darauf bald reagieren, um den Marktzugang auszudehnen und die Einnahmen zu steigern. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto sagte in seiner schriftlichen Meldung am Montag, den 25. September, dass die klein- und mittelständische Industrie der Sektor der Mehrheit der Industriepopulation in Indonesien sei. Die klein- und mittelständische Industrie spielt eine große Rolle, die gerechte Verteilung des Wohlstandes zu fördern. Sie ist auch ein Rückgrat der Staatswirtschaft. Nach Angaben der Zentralen Behörde für Statistik BPS, die vom Generaldirektorat für Klein- und Mittelständische Unternehmen des Industrieministeriums verarbeitet werden, gibt es zurzeit etwa 4,4 Millionen Klein- und Mittelständische Unternehmen in ganz Indonesien. Sie können etwa 10,1 Millionen Arbeiter anstellen. Deshalb hat das Industrieministerium eines der Prioritätsprogramme, und zwar die Entwicklung der klein- und mittelständischen Industrie mit der digitalen Form DuE Smart. Der Minister Erlange hat Hartarto sagte dazu, e-Smart sei ein Datenbasissystem der nationalen Klein- und Mittelständischen Industrie, das in Form des Profils von Industrie, Herstellungszentrum und Produkt existiert. Das System wird mit dem Marktplatz integriert. Das dient dazu, den Marktzugang der Klein- und Mittelständischen Industrie durch Internetmarketing zu steigern. Das Programm wird vom Industrieministerium seit Januar 2017 initiiert und veröffentlicht. Es wird auch den Zugang für Rohstoff, Technologie und Kapital erweitern und einen Hinweis für Politinhaber beim Programm der integrierten und geeigneten Fortbildung geben. Der Minister Erlange Hartarto hoffe, durch e-Smart könnten die originären Produkte Indonesien mit guter Qualität den elektronischen Handelsmarkt oder E-Commerce im Inland und auf der Welt überschwimmen. Zurzeit ereignet sich ein Trend des Transaktionsübergangs vom Offline-Markt zum Online-Markt mit der Nutzung der digitalen Technologie zur Online-Werbung. Für ihre Produkte können die kleinen und mittelständischen Unternehmen mehr Gewinne bis 89% erreichen und 17 fertig Innovationen haben. Bei der Entwicklung der digitalen Technologie im Industriesektor haben die indonesische und singapurische Regierung vereinbart, eine Synergie im nächsten Jahr durchzuführen, um weiter die meistverkauften Produkte via Online wie Essen und Getränke zu verkaufen. Liebe Zuhörer, das war der Imblickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Indonesien benötigt 10.000 Experten im Bereich der Cybersicherheit. Das Ministerium für Bildung und Kultur benannt 150 immaterielle Kulturerben. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi hat ein bilaterales Treffen mit vier Teilnehmerländern, nämlich Südkorea, Singapur, Ungarn und China während des vierten Treffens der asiatisch-europäischen Verkehrsminister abgehalten. Dieses Treffen fand vom 26. bis zum 28. September in den Pasar Bali statt. Dabei erörterten sie die Zusammenarbeit in Infrastrukturprojekten in Indonesien. Am 28. September sagte Budi Karya Sumadi, dass er beim Treffen mit diesen vier Ländern einige Infrastrukturprojekte vorgestellt habe. Sie begrüßten diese Projekte. Beispielsweise werde die Delegation aus Singapur Indonesien in der Organisation des Internationalen Zivilflugorganisation ICAO und der Internationalen Maritimen Organisation IMO unterstützen. Der Minister Fufot, dass China über den Flughafen Kuala Namu und den Hafen Kuala Tanjung diskutiert habe. Die südkoreanische Regierung interessiert sich dafür, Imbo der Eisenbahnschiene in Süd-Sulawesi zu investieren. Das sagte der indonesische Verkehrsminister Budi Karya Sumadi am 27. September in den Pasar Bali nach dem bilateralen Treffen mit der südkoreanischen Delegation während des Treffens der asiatisch-europäischen Verkehrsminister. Dem Minister zufolge gebe es mindestens vier Projekte dafür, sich Südkorea interessiere. Sie seien die Eisenbahnschiene in Süd-Sulawesi, der Flughafen Kuala Namu, der Hafen Kuala Tanjung und der Hafen Kijing. Budi Karya meint, dass Südkorea eine Kompetenz immer der Eisenbahnschiene habe, denn es detailliert sei und habe Indonesien konkurrenzfähigen Preis angeboten. Der Minister Fufot, dass Indonesien und Südkorea einen Anfangsvertrag über den Bau der Infrastrukturen des Transporters gemacht hätten. Dieser Vertrag werde in 2 oder 3 kommenden Monaten bestätigt werden. Der Hafen Patimban in Subang, West Java, könne den Export der Kraftfahrzeugindustrie in Höhe von 30% erhöhen, sagte der indonesische Industrieminister Erlange Hartarto am 27. September dieses Jahres bei einer Pressekonferenz in Jakarta. Der Minister Fufot, respektiere die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan im Bau des Hafens Patimban. Die Industrien würden sich entwickeln, wenn der Bau des Hafens für Kraftfahrzeugindustrie bald realisiert werde. Das Industrieministerium fordere die Beschleunigung des Baus des Hafens Patimban, sagte Erlangga Hartarto weiter. Dem Minister zufolge werde dieser Hafen die Kosten vermindern und den Zugang der Logistik für Manufakturen vor allem im Industriegebiet von West-Java erleichtern. Die Nationale Behörde für die Terrorismusbekämpfung, BNPT, hat ein weißes Buch über die Risiken von Strafaktionen, die sie aus der Finanzierung des Terrorismus der IS-Gruppe in Verbindung mit dem einheimischen Terroristennetz ergeben, veröffentlicht. Der BNPT-Leiter, Polizeigeneralkommissar Suhardi Alius, sagte am 27. September in Jakarta, dass die BNPT-Bezirke und Städte dazu bereise. Ihm zufolge sei es nicht leicht, die Lieferung der Finanzierung der Terroristen und deren Waffen aufzuspüren. Die Quelle des Fonds könne unter anderem von vereinzelten Personen und aus Stiftungen kommen. Die BNPT arbeite mit dem Zentrum für Meldung und Analysen der Finanztransaktionen zusammen, um die Finanzierungsströme bis zu niedrigsten Summen aufzugreifen. Die Behörde kooperiere auch mit dem Staatsgeheimdienst und der Sondereinheit AH der indonesischen Polizei. Indonesien benötige 10.000 Experten im Bereich der Cybersicherheit, um den angestiegenen internationalen Cyberangriffen zuvorzukommen, meinte der Leiter der Behörde für Bildung und Fortbildung des indonesischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Hartins Asrin, bei seiner Rede am 27. September in Denpasar, Bali, im Ausschuss des Nationalen Hacker-Wettbewerbes Cyber Jawara 2017 vom 27. bis zum 29. September. Asrin fuhr fort, für die Cybersicherheit müsse man die vorhandenen Arbeitskräfte aufstocken. In diesem Zusammenhang sagte der Leiter des Indonesia Security Incident Response Teams der Internetinfrastruktur, Dr. Rudi Lumanto, die Experten auf der Welt vermuten, dass man 1 Million Experten brauche, um den Angriffen und den kriminellen Aktivitäten entgegenzutreten. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.885,51 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.733,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.304 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 83%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen vielfältige typische Gerichte an Eid al-Adha, dem islamischen Opferfest, vor. So bleiben Sie bei uns in der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 952 kHz oder über Livestream voi.co.id hören. Jedesial feiern die Muslims Eid al-Adha oder das islamische Opferfest zum Gedenken an die Opfergabe des Propheten Ibrahim, der Gott gehorchte und diesem das Beste, was er hatte, nämlich seinen Sohn Ismail, opfern wollte. Gott griff aber ein und Abrahams Sohn wurde durch ein Lamm als Opfergabe ersetzt. Bei diesem Feiertag beten die Muslims gewöhnlich das Eid-Gebet zusammen. Nach dem Gebet schlachtet man die Opfertiere, um sich an den Gehorsam Abrahams gegenüber Gott zu erinnern. Meist verteilt man nach der Schlachtung der Tiere das Opferfleisch an bedürftige Menschen oder den lokalen Gesellschaften. Das Rind- oder Ziegenfleisch kocht die indonesische Gesellschaft dann, um ein typisches Menü von Eid al-Adha, wie zum Beispiel den Gulai Kambing einer gekochten Ziege mit gelben Gewürz zu servieren. Liebe Zuhörer, die Menschen in Aceh kochen traditionell das Ziegenfleisch zum Gulai Kambing und nennen es dort auch Kuasi Kambing. Dieses Gericht macht man aus Ziegengebein. Beim Kochen fügt man viele Küchenkräuter hinzu. Gulai Kambing genießt man sehr, wenn man das mit dem warmen Reis ketupat gedämpft in Pan-Blattkörbchen oder Chane-Brot, einem typischen malaysischen Brot, ist. Nicht sehr viel anders als Aceh hat die Gesellschaft von West Sumatra ein ähnliches typisches Menü wie Gulai Kambing. Der Unterschied besteht lediglich in mehr scharfe, durch Chili und in den unterschiedlichen Kriterien des Ziegenfleisches. Gewöhnlich nutzt man vertarmes Ziegenfleisch und nennt dieses Gericht Cincang Kambing. Am Eid al-Adha Feiertag kocht man Ziegenfleisch zu Kambing bakar Balanga. Dieses Menü ist ein arabischen Gerichten angenähert. Die Gesellschaft dort nennt das Kambing bakar Balanga, weil man beim Kochprozess einen Balanga, einen Behälter aus Lehm oder Stahl benutzt. Wegen der Akkulturation mit der arabischen Kultur isst man Kambing bakar Balanga mit nasi kebuli. Das ist gekochter Reis mit Ziegenbrühe, Ziegenmilch und Ghee. Die Gesellschaft von Banten kocht hingegen ihr Ziegenfleisch und die Ziegeninnereien zurück. Sie nimmt als Zutaten dazu vielfältige Gewürze wie zum Beispiel Schalotten, Zwiebeln, weißen Pfeffer, Muskatnuss, Zimt, Ingwer, Galgant, Chili und Sojasauce. Der süße Geschmack dieses Menüs ist dominant. Rabek mit nasi uduk Das ist Reis mit Kokosnussmilch und verschiedenen Beilagen wie Empeng, Crackers aus Melinjonüssen und Essiggurken gegessen. Heutzutage braucht man nicht mehr auf Eid al-Adha zu warten, um dieses Gericht zu genießen, weil viele Restaurants in Banten Rabeg anbieten. Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Vielfältige typische Menüs zu Eid al-Adha. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Wissenschaft und Technologie, Flora und Fauna, Entdeckungen und Tradition berichten. In diesem heutigen Programm informieren wir Sie über die Korea-Asien Filmwoche 2017. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß beim Zuhören! Das Jahr 2017 bezeichnet die Feier des 50. Jahrestages des Verbandes Südostasiatischer Nationen ASEAN und ist auch als Kulturaustauschjahr für ASEAN mit der Südkoreanischen Republik festgelegt. Um die Beziehungen zu intensivieren, wird ein Event, die ASEAN-Korea-Filmwoche KACW 2017, veranstaltet. Der südkoreanische Minister in Mission des ASEAN, Sang Byom Lim, sagte dazu, der Film sei ein geeignetes Mittel, um verschiedene Leute aus unterschiedlicher Kultur zu verbinden. Des Weiteren sagte der Vizedirektor der Außenkooperation im indonesischen Außenministerium, Danang Waskito, dass dies eine Form der effektiven Kulturdiplomatie sei. Auf interessantem Weg kann man damit über die derzeitige Lage, die Kultur und die Landschaft in anderen Ländern informieren. Liebe Zuhörer, die ASEAN Korea Film Woche KACW findet vom 28. September bis 1. Oktober 2017 im Kino Cinema Grand Indonesia in Jakarta statt dan findet sie vom 6. bis 8. Oktober im Cinema Marvel City in Surabaya aus Java statt. Es gibt 14 Filme aus 10 ASEAN-Ländern und aus Südkorea, die bei der Filmwoche gezeigt werden, unter anderem Wonderful Life und Sabtu bersama Bapa aus Indonesien, Mother Hearts aus Kambodscha, Mr. Han aus Thailand und Miss Granny aus der Südkoreanischen Republik als Eröffnungsfilm. Minister Sang Byung Lim hofft die Anwesenheit der Komödie Miss Granny werde Farbe in das KACW-Event geben. Thank you. Liebe Zuhörer, alle Filme, die bei der Asien-Korea-Filmwoche KACW 2017 gedreht werden, haben das Thema Familie. Der Vertreter des Asien-Sekretariats Jonathan Tan Ge-Tiong ist der Meinung, dass dies ein geeignetes Thema sei, um die Wichtigkeit der Familie als Hauptfaktor im Asien zu verstehen. Wenn die Gesellschaft den kompletten Titel aller Filme und den Zeitplan der Filme erfahren möchte, kann sie die offizielle Seite von Cinemas Grand Indonesia CGV im Internet besuchen. Das kostenlose Ticket zu den Filmen kann nur direkt am Ort erworben werden. Der Ticketschalter wird eine Stunde vor der Filmvorführung geöffnet. Bei diesem Event können Interessenten nicht nur den Film schauen, sondern auch den Asian Corner besichtigen. Er wird vom indonesischen Außenministerium organisiert und man hat die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Aktivitäten wie mit einem Quiz zu beschäftigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen die indonesische Lieder vorstellen. In diesem heutigen Programm präsentieren wir Ihnen einige Nostalgielieder vom indonesischen Sänger Pance F. Ponda. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Ku Cari Jalan Terbaik oder auf Deutsch Ich suche nach dem besten Weg. Gute Unterhaltung.
Kemesraan antara kita berdua.
Liebe Musikfreunde, Panche Franz Ponda, gekannt als Panche F. Ponda, war ein Popsänger in den Ära der 1980er Jahren. Bevor er als Sänger bekannt gewesen war, war er ein Komponist. Fast alle seine komponierten Lieder wurden Hitslieder im Inland. Er war sehr populär geworden, als seine Komposition mit dem Titel Ta Ingin Sendiri oder Mochte Nicht Allein von der Sängerin Dian Piscesa gesungen wurde. Dieses Lied hatte einen großen Erfolg, sodass dieses Lied von vielen indonesischen Musikern und Sängern mit verschiedenen Versionen wieder veröffentlicht wurde. Nachdem er den Erfolg hatte, die Hitslieder zu komponieren und viele Sänger populär zu machen, war er aber damit nicht zufrieden. Dann stellte er selbst sein Sohnesvokal der Öffentlichkeit vor und er trägte selbst seine Komposition vor. Das Lied Kucari Jalan Terbaik war eines der Lieder, das den Namen von Panche Ponda als der bekannte Sänger in Indonesien brachte. Beim Lied geht es um das Haushaltsleben eines Ehepaars, das einander nicht mehr liebt. Liebe Zuhörer, bevor wir Panche Ponda weiter erklären, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Demi Kau dan Sibu Hati oder Für dich und Liebling. Viel Spaß beim Zuhören.
Kasihmu RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.